Notiz von Sarah an Julian.
Klingelnde Kinder.
Extra süß-sauer.
Mit Julian Weigel und Sarah Richmond.
Ja, hatten wir heute an der Tür.
Ja, die Frage nach den klingelnden Kindern, ich stelle sie mir jedes Mal, weil ich so unsicher bin, was man in der Situation macht, wenn an unserer Haustür Kinder oder Erwachsene klingeln, die nach Autogrammen oder Fotos fragen.
Ja, und du machst dir mit Sicherheit bis jetzt noch Gedanken, weil...
Natürlich, sonst hätte ich es jetzt nicht als Notiz genommen.
Es ist halt schwierig, weil ich meine, ich mache ja wirklich gerne Fotos und gebe gerne Autogramme, aber ich finde halt an der eigenen Haustür ist einfach so eine Grenze, die dann überschritten wird. Und wir hatten das ja in unserer Anfangszeit in Dortmund, wo wir irgendwie das noch gar nicht so einschätzen konnten und eigentlich zu jedem Jahr oder ich zu jedem Jahr gesagt habe, wenn er mich nach einem Foto gefragt hat oder Autogramm und auch eben halt an unserer Haustür bei den ersten Kindern. Und dann war eigentlich jeden Tag 13.15 Uhr bei uns Sturmklingeln, als die Schule aus war.
Das Witzige war, wir haben in einem Penthouse, also in so einer Penthouse-Wohnung gewohnt, wo wir von oben komplett die ganze Straße gesehen haben. Und wenn wir schon gesehen haben, oh, jetzt kommen Kinder mit Rucksäcken und die kommen quasi auf die Haustür zu, haben wir eigentlich nur runterzählen müssen und wussten, okay, 3, 2, 1, ding dong, es klingelt an der Tür. Und ja, natürlich hat es dich auch auf eine Art am Anfang gefreut. Na, und dann klar, will man nicht Nein sagen zu Kindern. Aber mittlerweile einfach, weil, ja, es haben ja nicht alle Leute gute Intentionen, wenn sie wissen, wo du wohnst. Und es spricht sich halt rum wie ein Lauffeuer unter den Leuten. Und mittlerweile, so wie heute, ja, habe ich an der Tür halt gesagt, nein, es gibt zu Hause bei uns an der Haustür keine Autogramme oder Fotos. Und dann...
Eine Minute später war es drin. So,
ich war fast am Heulen.
War das jetzt blöd von mir? Ey, jetzt fühle ich mich so blöd. Aber du hast schon recht. Also... Oder wir haben schon recht, das nicht zu machen, finde ich, weil das ist unser letztes Stück Privatsphäre. Und überleg mal, wir hatten in Dortmund auch nach dem Penthouse, also als wir dann ein bisschen ländlicher gewohnt haben und sich das so krass rumgesprochen hat, weil ich eben auch Ja gesagt habe, hatten wir Leute, die angereist sind zu uns.
Ja, das ist immer noch
unbegreiflich,
finde ich.
Ich weiß noch, da war dann auch schon der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, hier zu Hause gibt es keine Autogramme mehr. Also wenn mich jemand auf der Straße anspricht oder so, kein Problem. Und dann hat jemand geklingelt, ich glaube die Kinder, und dann habe ich aufgemacht und habe so gesagt, es tut mir leid, wenn ihr mich auf der Straße trifft, sehr gerne, aber hier zu Hause gebe ich keine Autogramme. Und auf einmal kam hinter der Hecke der Vater
aus dem Busch
und sagt so, wir sind extra aus Wuppertal angereist. Und ich so, ja, woher wisst ihr, dass ich hier, genau hier wohne? Ja, das haben wir gehört und wir sind jetzt extra, ich habe heute frei, bin mit den Kindern losgefahren.
Ja, und in der Straße wohnen ja auch noch diese und diese und diese Spieler. Also mit Sicherheit haben sie die auch abgeklappert.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich befürchte, ich kenne ja die Spieler, die dort gewohnt haben, die haben auch Nein gesagt.
Ja, aber es ist ja irgendwo auch das gute Recht. Also ich meine, natürlich sind wir stolz, wenn Kinder uns nach Bildern fragen. Und bei Kindern fällt es mir wirklich auch, also da sage ich so gut wie nie Nein. Aber ich finde, zu Hause ist einfach, ja, das sollte schon so dein Rückzugsort sein. Und es ist ja wirklich dein letztes Stück Privatsphäre, weil sobald du dieses Haus verlässt, bist du ja eine Person des öffentlichen Lebens, egal wo du hingehst, ob du einkaufen gehst, ob du spazieren gehst, was auch immer. Aber ich finde so diese letzten... Also dein Grundstück und deine vier Wände sollten dann schon irgendwie ja dein Bereich sein, wo eben du diese, wo du auch die Tür mal zu dieser anderen Welt schließen kannst. Weißt du, wie
ja,
ich meine?
Ja, voll. Die Kinder haben es heute auch, glaube ich, voll locker hingenommen und haben gesagt, okay, tschüss.
Und trotzdem hast du bis jetzt Kopfschmerzen oder was?
Ja, eben vielleicht, weil die so lieb reagiert haben, weil die halt so dachten, oh Gott, da wohnt jetzt der Weigel und vielleicht treffen wir den gleich. Aber ja, wenn dann Eltern dahinter stecken, die sich hinterm Busch verstecken oder so, dann kann ich es halt erst recht gar nicht verstehen. Weißt du noch, ein Junge kam, glaube ich, damals irgendwie so 4, 5 Mal vorbei und hat geklingelt.
Oh ja.
Und da wussten wir, dass der dann von seinen Eltern vorgeschickt wurde, um Autogramme einzusammeln für halt die ganze Familie oder Freunde. Und das geht halt gar nicht, weil ich glaube, der Junge, der war selber eigentlich relativ schüchtern. Der wollte das, glaube ich, gar nicht.
Ich erinnere mich
zumindest
auch
war der wahrscheinlich happy mit einer Autogrammkarte und auf einmal wird der immer wieder geschickt. irgendwann hast du dann auch gesagt, sag mal, du hast ja schon 4, 5 Autogramme. Was für wen brauchst du denn noch Autogramme?
Ja, dann hat er aufgezählt. Ja. Ich muss für den Onkel und für den Cousin und keine Ahnung wen. Naja, auf jeden Fall, mach dir keinen Kopf. Und wenn mich die Kinder...
Bitte seid nicht böse auf mich.
Wenn ihr mich draußen trifft, ist kein Problem.
Ey, apropos, eigentlich ist es ja auch im Grunde genommen für mich gar nicht beeinflussbar, wie die Leute darauf reagieren. Das kann mir eigentlich in dem Sinne egal sein. Ich kann mich noch erinnern, da warst du mal auch bei Dortmund in der Loge nach dem Spiel. Da gibt es ja quasi so eine Sponsorenloge, wo auch die Spieler sind. Und dann kamen, glaube ich, immer nach jedem Spiel ganz viele Fans und viele Kinder, die dann Fotos wollen und Autogramme. Und du bist dann eigentlich nur hochgekommen, um deine Familie zu sehen, um mich zu sehen, weil es halt dann immer so einen krassen Ansturm gab an Fans und man dann eigentlich gar nicht in Ruhe essen konnte. Und du hast aber immer Fotos gemacht. Und dann war doch mal ein Tag, wo du schneller nach Hause gehen musstest und hast nur ein paar Fotos gemacht. Erinnerst du dich?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war so, in Dortmund musstest du quasi über den Platz, um dann hoch in die Loge zu kommen. Und da waren wirklich immer halt hunderte Leute gestanden, weil die wussten, dass wir da langkommen. Und da habe ich dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde Bilder gemacht und so. Und ich wusste, ihr wartet oben und meine Eltern sind da. Und ich glaube sogar dein Papa war auch mit da. Und habe dann halt irgendwann nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten gesagt, ey Leute, ich gehe jetzt, es kommen noch andere Spieler. Aber ich habe Familie da und bin dann gegangen. Und ich dachte, ich habe mir echt mega viel Zeit genommen. Also ich habe wirklich 20 Minuten da Fotos gemacht. Und dann war doch dieser Kommentar.
Mhm, ne? Genau.
Und dann habe ich halt einen Post gemacht, keine Ahnung, halt über das Spiel. Und dann weiß ich noch, habe ich einen Kommentar von der Mutter von irgendeinem Kind halt gehabt. Und es war so, deine Leistung auf dem Platz, toll. Deine Leistung abseits des Platzes, mangelhaft. Meine Kinder haben extra eine Stunde noch länger gewartet und sie haben nicht mal sich die Zeit genommen, mit denen ein Bild zu machen, sind einfach gegangen und so. Und das war so ein Moment, wo ich so festgestellt habe, Alter, du kannst es nicht allen recht machen.
Nee, weil du hattest doch dann auch noch eine Nachricht in deinen DMs, wo eine andere Person geschrieben hat, boah, danke, du hast meine Kinder heute so glücklich gemacht.
Und da siehst du das halt und für die Leute ist es halt, ist es doch nur ein Bild oder so, weißt du? Aber die verstehen nicht, dass du schon 100 davor gemacht hast oder dass du, wenn du jetzt anfängst, eins zu machen, danach ewig lange Bilder machst.
Ja, oder also, dann eben nicht sagen kannst, dir gebe ich jetzt noch ein Foto, aber dir nicht.
Genau.
Also wo ist dann die Rechtfertigung
voll.
Quasi?
Voll. Und es ist dann oft auch so, dass du so dann sagst, okay, eins noch und danach muss ich leider los. Und dann jeder so, ja, eins noch für uns noch eins, also ich noch eins. Und dann, es ist so schwer. Und ja, aber da habe ich, glaube ich, so wirklich das erste Mal gemerkt, dass man damit leben muss, dass dich manche Leute einfach aus kleinen Situationen, wo die dich mal kurz gesehen haben oder denken, kennengelernt zu haben, dass die halt ein Bild über dich bekommen, das du nicht beeinflussen kannst. Und das, ja, dass du halt akzeptieren musst, dass es halt Leute gibt, die sagen, boah, ist der arrogant oder so. Wichtig ist, dass du
mit dir im Reinen bist.
Genau, und dass die Leute, die um dich rum sind, wenn du jetzt das Gefühl hättest, ey, Schatz, du bist so arrogant zu den Menschen oder zu den Fans oder zu den Leuten, die Bilder mit dir wollen, dann müsste ich mir Gedanken machen. Aber ich bin ja eigentlich immer freundlich und mache ja auch Bilder.
Ja, aber es gibt doch so einen Spruch, never meet your idols. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn jemand so einen Riesentraum hat, dich zu treffen und du hast dann vielleicht mal so einen Tag, wo du schnell weiter musst oder so. Und diesem Kind oder dieser Person gibst du nicht dieses Gefühl oder dieses Gespräch und diese Zeit, die sie sich erwarten, ist deren Traum einfach so zerplatzt. Und ich hatte das auch schon ein, zwei Mal mit Leuten, wo ich dachte, boah, die Person finde ich so cool, ich freue mich so, die mal kennenzulernen. Und dann ist man so richtig entzaubert, weil die Person eben gerade irgendwie einen schlechten Tag hat oder halt einfach nicht so ist, wie sie vorgibt zu sein.
Ja, genau, weil man ja so sich selber ein Bild wahrscheinlich aufbaut durch Sendungen, durch Instagram, durch
Social Media,
was weiß ich, oder Interviews oder so, dass man so denkt, oh, den finde ich voll sympathisch, weil der ist immer so nett oder der lacht oder die lacht oder die hat so eine tolle Ausstrahlung.
Oder der oder die Comedian.
Ja, ist so lustig.
Ist in echt eigentlich gar nicht so fröhlich oder so lebensfroh wie auf der Bühne, ja.
Und dann triffst du die Person eben bei einem ja irgendwo, wo sie gerade ganz viele Bilder macht oder so. Und es ist halt einfach nur so kurz. Und man hat aber eigentlich gedacht, boah, wenn ich den mal treffe, ich will ihn das fragen oder ich will sie das fragen oder keine Ahnung. Ja, 100%.
Ich hatte das echt schon ein paar Mal. Mir fallen jetzt gerade auch nicht die Namen ein. Ich würde sie eh nicht droppen. Aber es waren schon echt ein paar Leute, wo ich dachte, boah, du bist jetzt für mich irgendwie nicht mehr so toll.
Ja, und das, da gab es sicher Menschen, die bei mir genau dasselbe gedacht haben.
Ja.
Und die ist aber die ist.
Bei mir heute die Kinder vor der Tür.
Dachte sich so, ey, was eine Schnepfe.
Die mag doch eigentlich Kinder.
Die hat doch im Kinderfernsehen gearbeitet, wie kann die so sein?
Ja, naja, egal. Ich hoffe, ich habe es später schon vergessen. Das ist schlimm, sowas bei mir.
Ja, aber ich dachte eigentlich, du bist da ein bisschen
härter
gereift.
Geworden.
Ja, weiß nee. Ich nicht. Mm-mm. Weil früher hast du ja sowas krass gehabt, also dass du ewig über Kleinigkeiten noch ewig den Kopf zerbrochen hast und am liebsten jetzt im Internet eine Suchanzeige gemacht hättest, wer waren die Kinder, die heute bei uns geklingelt haben, und hättest dich entschuldigt.
Und hätte Autogrammkarten geschickt.
Ja, schenkt mir dann 30, ich schicke euch noch ein Trikot dazu.
Nee, ganz ehrlich, geht ans Trainingsgelände und fragt da nach einem Autogramm.
Ja, und vor allem...
Da gibst du es gerne.
Vor allem... Bei Borussia ist ja wirklich fast jedes Training auch öffentlich. Also
stimmt, da
wenn du
gut.
da bist, wirklich jeder Spieler kommt auch raus und wir geben Autogramme, machen Fotos. Also es ist echt eine gute Chance, weil zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, bei Benfica gab es das gar nicht. Also
keine öffentlichen Trainings?
Null. Wir hatten ein einziges so Saisoneröffnungstraining im Stadion, aber das war dann ein Training, wo die Fans geguckt haben. Wir haben danach keine Bilder oder Autogramme gegeben. Und das war's. Ans Gelände konnte ja nie jemand hin. Also in Dortmund damals war, glaube ich, so alle zwei Wochen oder einmal die Woche. Bei Gladbach ist, glaube ich, jedes Training bis auf das letzte Training vorm Spiel ist öffentlich.
Krass. Ist das normal?
Weiß ich nicht. Also ich musste mich schon erstmal wieder dran gewöhnen auch. So, weil du halt irgendwie es so gewohnt warst, gerade in Benfica, dass du sehr abgeschottet arbeiten kannst und jetzt sind halt auch immer Leute da, egal was im Training passiert oder du bist immer beobachtet. So natürlich, das merke ich jetzt auch nicht mehr. Man gewöhnt sich dann schon dran. Aber ja, keine Ahnung, auch die Faxen, die man halt macht und so. Du bist halt immer beobachtet, weißt du?
Ja, andererseits ist es halt auch cool für die Fans zu sehen, so einen Einblick zu bekommen.
Voll.
Und so.
Und es ist schon krass, dass auch wirklich jeden Tag hunderte Leute da sind.
Meinst du, da sind auch Rivalen von euch? Die sich so ein bisschen die Woche abschauen, was es für Spielzüge gibt.
Mit Sicherheit gibt es immer mal so einen Scout oder so, der sich mal ein Training von uns anschaut. Aber die wirklich spannenden Sachen sind ja dann Tag vorm Spiel. Also wo man die Aufstellung erkennen könnte.
Okay.
Wo man vielleicht so an den letzten Sachen feilt, spezifisch auf das Spiel. Und das ist halt nicht öffentlich.
Auch gut so.
Ja, also... Das, glaube ich, muss auch so sein, weil klar, du kannst ja nicht jeden beim Eingang überprüfen, für was der jetzt arbeitet und wo der herkommt. Deswegen, glaube ich, ist das schon wichtig.
Nächstes Mal komme ich und hole mir ein paar Tipps für meine Fußballkarriere, weißt du noch? Wann war das? Vorgestern haben wir so ein bisschen philosophiert. Was wäre, genau, da haben wir nämlich ein Fußballspiel geschaut von der Frauenweltmeisterschaft.
Ah, ja.
Und da habe ich so überlegt und philosophiert, wenn ich jetzt noch anfangen würde, Fußball zu spielen und das so richtig lernen würde. Du hast ja gesagt, ich habe Talent. Hast du mir schon mal gesagt?
Also du, für das, dass du noch nie Fußball in einem Verein gespielt hast, kannst du schon ganz gut Fußball spielen. Aber Sarah hat mich gefragt, wenn sie jetzt ganz viel trainiert und wenn sie jetzt sich richtig reinhängt, ob sie dann noch die Chance hätte, es in die Nationalmannschaft zu schaffen. No chance.
Warte mal, okay. Ich habe dich erstmal gefragt, ob ich die Chance hätte, in der Bundesliga zu spielen, wenn ich jetzt...
Auch no chance.
Warum? Du weißt doch gar nicht, wie ich bin.
Schatz, diese Mädels spielen, haben genauso angefangen wie ich mit 3 Jahren, 5 Jahren, vielleicht 7 Jahren.
Okay, warte mal.
Und waren dann
mal.
Immer im Mannschaftssport und dann waren die immer die Besten bei denen. Sonst wären die ja niemals dahin gekommen.
Stimmt, aber es gibt ja auch Einzelfälle. Ich rede jetzt nicht davon, dass es die Norm ist, aber vielleicht bin ich ja so ein talentierter Einzelfall, die in der Regionalliga gespielt haben und dann auf einmal, bupp, erste Liga.
Ja, solche Fälle gibt's, aber guck mal, du bist jetzt zu alt, um überhaupt in der Jugendmannschaft zu spielen. Also musst du ja direkt in eine in eine Erwachsenenmannschaft, sage ich jetzt mal. Und dich würde keine Mannschaft nehmen, dadurch, dass du noch nie Fußball gespielt hast, die jetzt höherklassig spielt.
Aber das kann ich ja verschweigen, oder?
Nein. Also, wie soll ich das sagen? keine Ahnung. Beim SV Ostermünchen kann jeder anfangen. Jetzt mal so bezogen. Aber bei 1860 Rosenheim kann nicht jeder anfangen. Sondern, also jetzt bei den Männern jetzt mal verglichen.
Kannst du mich da nicht reinbringen mit Vitamin B? Come on, Schatz, ganz ehrlich.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass Sports 360, also meine Beratagentur, die sind auch richtig engagiert jetzt bei den Frauen und beraten einige Frauen. Also wenn du jetzt schon immer Fußball gespielt hättest und würdest jetzt den Traum haben, da hinzukommen, dann könnten die mit Sicherheit dir irgendwie helfen. Aber Schatz, ich glaube, wir fokussieren uns auf andere Wege.
Dann machen wir das, mein Lieber. Gut, dann ist unser Hoffnungsträger unser kleines Kind.
Ja, die macht irgendwie schon so den Eindruck, dass sie...
Dass sie es könnte, ja.
Also sie schießt, also wir haben ihr ja nie beigebracht zu schießen und sie hat schon mit 1 oder so richtig, weißt du noch,
eigentlich,
da in Lissabon?
Ja, als sie angefangen hat zu laufen, hat sie auch schon einen richtig guten Schuss gehabt. Mhm.
Aber ich bin wirklich echt auch mega gespannt, wo, also welche Sportarten und welche Talente sie mal haben wird. Wir hatten ja auch erst...
Tanzkurs. Gut, also es ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, dass man sagen könnte, ob da ihr Talent liegt. Aber ich sag mal so, es war anstrengender für mich als für sie. Mhm. Und ich habe mich richtig zum Deppen gemacht und du auch.
Ja, das stimmt. Wir waren natürlich auch wieder zu spät, also... Mhm. Ihr wart zu spät.
Last minute.
Also ich habe gesagt, ich schaue, ob ich es schaffe. Ich komme direkt vom Training und ich dachte ehrlich gesagt, es ist eher sowas wie
Ballett.
Hip-Hop-Dance oder
Ach
sowas.
So. Ja, ich wusste
also
auch nicht. Ich habe einfach schnell was im Internet gesucht.
Das habe ich zumindest bei Borussia gesagt, weil ich hatte doch noch so Media Day Shooting und so. Und dann habe ich gesagt, um 16.30 Uhr muss ich hier weg, weil um 17 Uhr hat mein Kind das erste Kindertanzen und ich will dabei sein. Und dann haben die gesagt, was für ein Tanzen? Ich so, ich glaube so Hip-Hop oder so.
Ja, es war eher Simone Sommerland.
Ja.
Aber ich meine, es hat dir, glaube ich, nicht so Spaß gemacht. Aber vielleicht die nächsten Male. Ich weiß nicht, ab wann hört man auf, sowas zu testen?
Also du testest es jetzt ja auf jeden Fall noch 9 Mal.
Mm-mm.
Weil du hast ja eine 10er-Karte gleich mal gebucht, weil du dachtest, das ist top.
Ja, lass uns doch abwechseln, bitte. Ich schaff das nicht, die 9 Mal.
Also ich gehe da schon nochmal hin, aber... Ich war auf jeden Fall ein bisschen Außenseiter. Ich war der einzige Papa und bin dann da mit den ganzen Mamis im Kreis gesprungen.
Ja, es war auf jeden Fall witzig. Also es war eine coole Erfahrung.
Ja.
Und das muss ich jetzt noch 9 Mal machen.
Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, wir hatten ja letztens auch Freunde da und haben ja auch so ein bisschen gesprochen. Die haben 3 Kinder, so über Talente und Wege, die Kinder dann irgendwann gehen. Und dass sie gerade bei dem kleinsten Sohn merken, dass er nicht so gerne Fußball spielt, glaube ich. Aber dass er zum Beispiel voll Musik interessiert ist, halt gerne zum Beat und so mitgeht und keine Ahnung. Da bin ich halt so mega gespannt, weil wir können ja trotzdem jetzt noch gar nicht sagen, wo wird sie mal hintreiben?
Es ist auch schwierig, dass man alle Talente überhaupt erkennt und fördert.
Ja, voll.
Weil vielleicht wäre ich eine richtig gute Profifußballerin geworden.
Ja, who knows?
Vielleicht.
Es ist dann bestimmt ab einem gewissen Alter auch ein bisschen Freundeskreis. Mhm. Also so, wo man merkt, boah, die geht zum Tennis, ich will mit dir mitgehen. Und du siehst dann, boah, die hat da voll das Talent oder so. Aber klar, so manche Talente... Du kannst ja nicht alles ausprobieren.
Ja, bei mir haben alle getanzt aus der Schule und aus dem Freundeskreis. Und kleiner Fun Fact, ich bin Europameisterin geworden im Tanzen, also mit meiner Gruppe.
Ja, das habe ich auch schon nie gemacht.
Echt?
Ja, bin ich voll stolz drauf.
Aber wenn ich jetzt noch was zeigen müsste, dann wäre Sense. Ich habe vor acht, neun Jahren, glaube ich, mit 17 habe ich aufgehört.
Ja.
Ja, vor fast 10 Jahren.
Mhm. Aber ich habe dir voll oft gesagt, ich verstehe nicht, warum du nicht nochmal irgendwo tanzen gegangen bist.
Weil ich es nie wieder so haben werde wie damals.
Ja gut, es war halt.
Überleg mal, du hast...
Leistungsorientiert mit Freunden.
Oder? Genau, ja, besser geht's eigentlich nicht. Wir haben diesen Titel erreicht, wir waren jeden Freitag zusammen. Also es gab keine Ausnahme für mich. Ich habe Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, aber ich weiß, vielleicht habe ich einmal in den ganzen Jahren, in den ganzen 12 Jahren, die ich getanzt habe, gefehlt. Und das war's.
Das ist schon krass.
Ich war an meinen Geburtstagen da. Ich war, wenn ich krank war, auf der Bank gesessen. Aber so waren wir fast alle. Also jeder hat einfach, das gab's nicht. Also wenn, hat man sich schon die ganze Woche den Kopf zerbrochen. Wie sage ich jetzt Bescheid, dass ich nicht zum Training kommen kann? Weil, ja, das war halt einfach eine Verpflichtung.
War die Trainerin dann auch so,
ja,
dass sie euch schon gesagt hat, jeder muss immer anwesend sein und
ja,
so, schon wichtig?
Also sie war halt auch ehrgeizig. Sie hat es uns auch alles mitgegeben. Also
ja,
wäre sie nicht so gewesen,
wäre
es halt Larifari. Und wir hatten auch richtig viel Spaß beim Training. Aber wir wussten auch, okay, wenn sie gesprochen hat, dann ist das Gesetz.
Mhm.
Und ja, ich glaube, sowas braucht man auch, wenn da wirklich, so wie jetzt zum Beispiel bei dem Kindertouren, ist ja klar, aber wenn da dann eine steht, die halt so immer Larifari und hahaha und sich so zum Deppen macht, dann nimmt man es halt auch nicht so ernst.
Ja, ich weiß. Also gut, mit 2 Jahren musst
nein,
du vielleicht
nein,
noch so sein, aber natürlich, ich weiß, was du meinst.
Also ich habe mit 6 angefangen und das war von Anfang an so. Und sie war für uns immer eine Respektperson, aber auch gleichzeitig eine Bezugsperson. Also halt, ja, einfach wie, ich kann nicht mal sagen wie eine Schwester, aber so wie so eine Ersatzerziehungsperson.
Mhm.
Auf einem anderen Level. Und wir sind halt alle groß geworden mit ihr. Sie hat uns von 6 an gehabt, bis wir alle 16, 17, 18, 19 waren.
Ja, das ist schon auch besonders,
ja,
weil sie hat
voll.
Ja voll eure Entwicklung auch so mitgemacht. Und aber ich weiß auch noch, wir hatten in der Jugend auch so Trainer, die gesagt haben, wenn man nicht trainiert, spielt man nicht am Wochenende.
Mhm, genau, sowas bei uns auch.
Genau. Und ich weiß noch, dass da hatten wir dann, glaube ich, 3-mal die Woche Training oder so. Und wenn ich mal in der Schule gefehlt habe, waren es immer Tage, wo kein Training war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, es war Montag, Mittwoch, Freitag Training. Und wenn ich am Mittwoch eigentlich schon gemerkt habe, ich bin krank, dann habe ich mich aber in die Schule geschleppt, dass ich das Training abends machen kann. Und Donnerstag war ich dann krank, um dann Freitag wieder fit zu sein. Also ich habe das, aber das, klar, die wollen natürlich auch, dass alle mal anwesend sind, um bei euch eure Dinge einzustudieren. Und wie war das? Habt ihr dann immer die komplette Choreo gemacht oder habt ihr jeden Tag was Neues?
Also, also wir haben quasi während einer Saison, also unsere Saison ging auch von, ich sag mal, nach den Sommerferien bis Mai.
Mhm.
Und in den Sommer-Wintermonaten hat man die Choreo einstudiert. Es gab eine Choreo, da hat man halt jedes Training quasi, ich sag mal, so 2, 3 neue Schritte dazugelernt. Das ist dann am Ende, ich sag mal so im Januar, Februar war der Tanz fertig und man hat die ganze Zeit den Feinschliff gemacht. Nochmal, 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 nochmal.
Und es ist so krass synchron.
Ja.
Also wir haben noch Videos von Sarah.
Genau, also
Wahnsinn.
Es war Showtanz. Ja, manche sagen Garde dazu, aber wir haben nicht Garde getanzt, sondern Modern Dance. Das ist so eine Mischung aus Jazz mit so Turnelementen. Und ja, wir sind dann eben ab Februar, glaube ich, ungefähr auf Turniere gegangen. Und jedes Wochenende Turniere und in ganz Bayern hauptsächlich und wenn es dann eben Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, dann ging es auch über Holland, Belgien und so.
Voll geil.
Ja, also es war schon richtig cool. Die Europameisterschaft, die wir gewonnen haben, war in Belgien, wenn ich mich nicht täusche.
Das ist dann auch aufregend so.
Voll.
Also
ich weiß noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, dass ich kurz vor dem Tanz meinen Milchzahn verloren habe. Und dann habe ich allen erzählt, also mein ganzer Mund hat geblutet und ich habe allen erzählt, es lag daran, dass mein Milchzahn rausgefallen ist.
Also
wir haben so eine, wir standen da dann immer als Gruppe davor und da gab es dann auch richtig Wertungsrichter, die quasi paar Meter weiter auf einer Bühne oder auf so einem Podest saßen, die dann die Nummern gezeigt haben. Und ja, genau, die beste Nummer ist quasi 100.
Mhm.
Und also die beste Bewertung ist 100. Und wir hatten da, glaube ich, so oft 96, 97. Und das war halt so eine krasse Wertung, dass wir am Ende halt
so
mit Abstand.
Und so, yeah.
Das war so eine krasse Erfahrung, als Kind dann als Europameister zurück in die Schulklasse zu kommen.
Voll geil. Voll
richtig
geil.
Richtig cool.
Also ich bin nicht Europameister.
Nee, aber also man kann es halt auch nicht vergleichen. Ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht bei Olympia mitmachen können oder so. Das ist halt ganz anders und das ist schon so eine Nische. Also es gibt dann in Bayern, ich kann nicht sagen, wie viele Vereine es gibt, aber es gibt dann auch erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Und ja, in der ersten Bundesliga sind dann, glaube ich, so, bei uns war es zumindest so, so maximal 10 Teams. Und die gilt es halt dann zu schlagen.
Mhm.
Also in Bayern sind es dann irgendwie 10 Teams oder so. Und die qualifizieren sich dann wiederum, glaube ich, die ersten 3 oder es ging nach Punkten, das weiß ich gar nicht mehr. Also du hast auch eine Rangliste gehabt quasi.
Aber wie, also die gilt zu schlagen, aber du trittst ja nicht gegen die an einem Spieltag oder so, sondern es sind immer nur Turniere, oder?
Ja, bei den Turnieren sind dann eben die anwesend.
Ja, und dann wird quasi so ein, also man nimmt die Punkte dann mit, oder wie?
Ja, jedes Turnier gibt es dann quasi eine Siegerehrung. Mhm. Und es gilt halt, dass du aufs Podest kommst quasi.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Und dann gibt's, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Rangliste gab, also dass es nach der Rangliste ging, aber ich glaube schon, dass du halt je nachdem dann eingestuft wurdest, in welche Klasse du quasi kommst.
Mhm.
In der nächsten Saison zum Beispiel. Wir waren immer quasi erste Bundesliga, S-Klasse.
Cool. Ja, ist geil,
das war
auf jeden
richtig
Fall.
Cool.
Du müsstest eigentlich mal so ein bisschen was posten davon.
Ja gut, ich versuche mal, ob ich ein Video finde. Ich glaube, es ist, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das sind wie so, man hat dann auch so hautenge Anzüge an, so richtig bunt und mit Glitzer und die Haare in einen Dutt und mega viel Glitzer. Wir haben immer das ganze Gesicht voll Glitzer gehabt und noch 3 Tage irgendwie mit Glitzeraugenbrauen und Make-up rumgelaufen und so viel, eine Tube Haarspray in den Haaren. Und ja, ist schon besonders irgendwie. Ich wünsche mir schon für unsere Kinder, dass die auch sowas erleben. Also mich hat niemand dazu gedrängt. Mhm. Also weder meine Mutter war irgendwie, klar, die fand es cool, was ich mache, aber es war nicht so, dass sie mich je irgendwie gesagt hat, du gehst jetzt zum Tanzen oder bleib beim Tanzen. Meine Schwester hat auch mal angefangen bei uns im Verein. Die hat dann nach ein paar Monaten aufgehört, war auch völlig okay. Aber ich war selber so ehrgeizig und es war für mich halt eine Verpflichtung so nach der Schule, dass ich da hingehe. Und sowas wünscht mir halt auch, dass sie so eine Leidenschaft finden.
Ja, Leidenschaft, und ich hätte wirklich den Wunsch, dass sie irgendwas Teamsportmäßiges macht.
Ja, genau.
Also das ist ja auch bei euch, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, man weiß, wie man, oder man lernt viele Dinge, die es dann für danach auch einfach wichtig sind. Es gibt immer Schwächere in der Gruppe, die man irgendwie stärker machen will, Hierarchien, also so Sachen, die da einfach auf ganz natürliche Weise passieren. Und das ist ja also im Fußball oder was auch immer, Basketball, Volleyball, egal, ist es ja auch so. Und das wünsche ich mir irgendwie für sie, dass sie halt nicht irgendwie Tennis spielt und das hochklassig machen will, weil natürlich dann unterstützen wir sie auch, aber da ist sie halt immer auf sich gestellt, weißt du?
Ja, und Ellenbogenmentalität im Tanzen oder auch im Fußball oder bei eigentlich fast jedem Mannschaftssport ist es halt wirklich so, du bist das schwächste Glied. Und das gilt es halt irgendwie zu vermeiden, dass jemand irgendwie, ja, aus der Reihe tanzt, sage ich mal, und dann tust du halt alles dafür und hilfst zusammen und studierst ein, und da wird dann nicht gemotzt, wenn man wegen einer Person halt nochmal von vorne tanzen muss. Innerlich denkst du dir natürlich so, boah, krieg's auf die Reihe, oder wenn man selber ist, ist man natürlich extrem sauer auf sich selbst, aber weiter, 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 bis jeder Einzelne es kann. Beim Fußball
ist
musst
ja
du auch
so
die Fehler ausbessern, wenn jemand anders Fehler gemacht
hat.
Ja,
und das macht ja ein gutes Team dann auch aus, dass wenn einer einen Fehler macht, dass der Nächste da ist und dann den Ball erobert oder was auch immer, oder die Chance dann reinmacht. Und das sind halt irgendwie so wichtige Attribute, finde ich, die man da halt so auf natürliche Weise lernt, weißt du, nicht so, wie soll ich sagen, so nicht lehrbuchmäßig, sondern sowas passiert ja einfach in jeder Mannschaft natürlich auch anders, und es gibt auch Mannschaften, wo es nicht so schön ist oder wo man gemobbt wird oder keine Ahnung, aber ich sag mal, in den meisten Vereinen ist das schon ganz gut geregelt.
Sehr schön. Weißt du eigentlich, was heute für ein besonderer Tag ist? Okay,
ich könnte dir gerade
nicht
mal sagen, was für ein Datum ist.
Es ist der 8.8. Du weißt es nicht, weil du nicht so ein Astrologe bist wie ich.
Oh Gott. Ich dachte
heute,
jetzt schon, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen.
Heute stehen die Sterne besonders gut. Heute ist Lionsgate-Portal, also Löwentor quasi.
Ja, was soll das sein?
Okay, ich muss zugeben, bevor ich es in der Insta-Story von einer gesehen habe, wusste ich auch nicht, dass das heute ist. Aber weil es gerade heute zum Podcast passt, dachte ich mir, ich erinnere dich mal dran, heute stehen die Sterne wohl so gut im Zeichen des Löwen, dass ja du sehr viel Kraft bekommst durch den Löwen und quasi, hör auf mich so anzuschauen, du kannst besonders gut manifestieren heute und besonders gut deine Wünsche durchsetzen. Und deshalb dachte ich mal, nehme ich es mal zum Anlass, dich zu fragen, inwiefern deine Wünsche sich früher von denen heute unterscheiden. Also zum Beispiel, was hast du dir früher gewünscht, wenn du eine Wimper auf dem Finger hattest oder wenn du eine Sternschnuppe gesehen hast?
Was heißt früher?
Naja, hast du immer noch Wimpern auf der Hand oder wünschst dir was, wenn du Sternschnuppen siehst?
Also wenn ich eine Wimper auf der Hand habe, dann...
Wünschst du dir was?
Ja.
Ehrlich jetzt? Okay, aber du glaubst nicht an Sternzeichen?
Nee.
Okay,
ja, was hast du dir als Kind? Das ist ja vielleicht eine Art von Manifestieren oder so auch.
Ja, das stimmt.
Aber
gut, ich will's
kannst
nicht,
dich auch
ich
über mich lustig machen, aber ist ja kein Problem.
Okay, aber als Kind.
Also, ja, also ich denke mal, als ich so in dem Alter war von 6 Jahren, 7 Jahren, was weiß ich, habe ich mir entweder irgendwie sowas gewünscht wie eine PlayStation oder so, wenn ich das gemacht habe. Ja. Oder halt, dass ich Fußballprofi werde. So, das
Ehrlich?
War ja schon immer mein Wunsch, ja.
Was hat sich erfüllt?
Naja, beides.
Geil.
Zum Glück beides. Wieso, wie war es bei dir?
Ich hatte immer nur einen Wunsch, glaube ich. Ja, ich hatte immer nur einen Wunsch. Und zwar früher, also auch so mit 6 oder so, habe ich das ja alles nicht so überrissen, so die Situation. Man hat halt einfach nicht so eine Weitsicht. Und mein Wunsch war immer, egal ob ich eine Wimper hatte oder eine Sternschnuppe gesehen habe, dass meine Eltern wieder zusammenkommen.
Hm.
Jedes Mal.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber lustigerweise, heutzutage denke ich mir so, nie im Leben wäre das gut gegangen. Also es ist so gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Aber ja, ich dachte so, wenn ich mir das wünsche, dann geht es bestimmt wieder in Erfüllung. Das ist halt so krass, weil ich glaube, als Kind denkt man manchmal, man kann sowas beeinflussen. Und man ist ja, also man denkt leider auch manchmal, man ist dafür verantwortlich und auch verantwortlich dafür, das wieder so zu reparieren. Aber ich bin eigentlich voll froh, wie es gelaufen ist, weil, ja, ich meine, ich habe auch geheiratet. Trotzdem, es gibt ja Scheidungskinder, die sagen so, ich bin Scheidungskind, ich werde nie heiraten, ich glaube nicht an das Konstrukt von heiraten. Aber ich finde, ich habe dadurch extrem viel gelernt und man nimmt so, ja, es nimmt einem irgendwie so den Druck raus.
Mhm. Kann ich verstehen.
Ja. Und wie man sieht, es hat sich nicht bei mir erfüllt, aber es ist auch gut so. Aber was würdest du dir heute wünschen? Jetzt kannst du es ja quasi raus in die Welt. Übrigens, wenn der Podcast rauskommt, ist Lionsgate vorbei. Das heißt, es ist leider zu spät, dass ihr euch was wünscht. Aber vielleicht habt ihr ja das Glück und habt eine Wimper auf der Hand.
Oder reißt euch eine raus. Zählt das eigentlich auch?
Also früher hat man gesagt, nein.
Okay. Das ist irgendwie sehr persönlich so, das
okay,
so zu sagen.
Okay, musst du nicht sagen. Wir können es uns jetzt denken.
Mhm.
Vielleicht geht es in Erfüllung.
Ja.
Das ist ein langer Wunsch.
Mhm. Nee, ich musste mich...
visualisieren.
Ja, ich musste das sehen, was ich sehen wollte. Kommen wir zu den...
Rubriken.
Zu dem Süßen und Sauren. Ich fange mal mit dem süßen Moment an.
Süß.
Der hat was mit Fußball zu tun und ich glaube, den muss ich einfach diese Woche als süßen Moment nehmen, weil es ein seltener Moment ist.
Ich bin gespannt. Ich kenne ihn nicht.
Natürlich. Ich habe ein Tor geschossen.
Ach so.
Wir hatten unser letztes Vorbereitungsspiel und ja, ich bin einfach immer so überrascht, wenn ich dann mal ein Tor schieße, weil es ja wirklich nicht so oft vorkommt. Deswegen habe ich mich auch voll gefreut und gejubelt und ja gemerkt, wie cool es eigentlich ist, wenn man mal ein Tor macht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so Stürmer, habe ich schon ein, zwei Mal gehört, ich glaube von Haaland oder Lewandowski oder so, keine Ahnung, dass die halt so gesagt haben, die sind süchtig nach dem Gefühl, wenn man Tore macht. Weil es ist schon echt ein mega geiler Moment. Du machst dieses Tor und dann irgendwie... Das ganze Stadion feiert mit dir. Also wir haben in unserem Stadion das letzte Freundschaftsspiel gehabt. Es war nicht ausverkauft oder so, aber es waren viele Leute da. Und dann ist das so dein Moment irgendwie, weißt du? Und alle kommen und freuen sich mit dir und so. Das war schon cool.
Ja, aber ist doch komisch. Du machst ja jedes Spiel oder dein Anspruch ist ja, jedes Spiel zu einem Tor hinzuführen. Und du bist leider meistens oder im Glück, also gut für deine Mannschaft, aber schlecht für dich, weil du keine Scorerpunkte dadurch bekommst. Aber du bist meistens, habe ich beobachtet, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, der Ball vor der Vorlage.
Ja, also.
Und dadurch, nicht immer natürlich, ja. Aber oft, wenn du beteiligt bist, dann halt leider so noch nicht die Vorlage, aber du leitest quasi die Vorlage ein.
Ja, das war in dem Spiel zum Beispiel bei dem 1-0 so, da habe ich quasi den langen Ball gespielt, dann hat Nathan auf Ranos gespielt und der hat dann das Tor gemacht. Aber da komme ich natürlich dann nicht vor.
Genau.
Ist ja klar.
Andererseits, Stürmer zum Beispiel haben dadurch ja auch extrem den Druck.
100%.
Und wenn es dann nicht zwei, dreimal nicht klappt, die haben ja immer die Erwartungshaltung, okay, jetzt. Und jetzt kommt gleich der Moment, wo alle jubeln, wo alle mich feiern und alle die Mannschaft feiern. Und dann so, wing.
Ja, und dann ist es ja auch oft verkopft dann bei denen. Also es gibt ja dann Stürmer, die dann auf einmal, und dann wird ja auch meistens bei den Stürmern darüber berichtet, so und so lang schon kein Tor geschossen, schon wieder kein Tor geschossen und so. Ich glaube, das geht dann auch in deinen Kopf rein. Aber ja, es ist ja nicht meine Kernaufgabe, aber es war
irgendwie... Kannst du öfter machen, finde ich.
Es war cool. Also wäre schon cool, wenn diese Saison ein, zwei Tore dazukommen. Aber ich will jetzt hier nichts ausrufen, weil ich weiß, nach meinem ersten Jahr in Dortmund wurde ich dann vor der zweiten Saison habe ich ein Interview gegeben und wurde gefragt, was ich mir vornehme. Und dann habe ich gesagt, das will ich besser machen, das will ich besser machen und das und vielleicht ein bisschen torgefährlicher werden. Und die fette Überschrift war ich will torgefährlicher werden.
Mm.
Und ich weiß noch, ich glaube, Nuri Sahin kam dann zu mir und hat gesagt, sowas darfst du genau nicht sagen, weil daran willst du jetzt wieder gemessen.
Ja, natürlich.
Und
boah, weißt du noch?
In dem Jahr habe ich keins gemacht, glaube ich. Oder eins.
Super. Nee, du bleibst noch weiterhin in deiner Mitte und regelst das. Aber weißt du noch, als du auch mal ein Interview gegeben hast und du nach deinen Vorbildern gefragt wurdest und gesagt hast, ich mag den und den, ich mag den und den, da warst du noch bei 60. Und ich mag die Spielweise von Bastian Schweinsteiger. Überschrift, Weigel von 1860 München. Schweinsteiger ist mein Vorbild.
Ja, oder ich bewundere Schweini, glaube ich, war die Überschrift.
Genau. Das hat natürlich die 60-Fans gefreut.
Ja, man glaube ich kann sich auch denken, welche Zeitung das war, weil die gerne mal solche Schlagzeilen raushauen. Aber ja, so what? Überleg mal, und ein paar Jahre später war ich mit Bastian Schweinsteiger zusammen bei der EM. Und bei seinem Abschiedsspiel wurde ich für ihn eingewechselt.
Ja, mega schöner Moment. Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern.
Und da, wo ich über meine Vorbilder gesprochen habe, habe ich auch Sven Bender genannt und Ilkay Gündogan. Und mit denen allen habe ich die Möglichkeit gehabt, zusammenzuspielen. Ist schon besonders.
Hammer. Den Moment muss man einfrieren.
Ich habe heute auch irgendwie dran gedacht, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie habe ich so, ich glaube, beim Autofahren drüber nachgedacht, dass so Ronaldo und Messi ja jetzt so am Ende ihrer Karriere sind. Und ich habe mir so gedacht, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal, in 10 Jahren werden sie nicht mehr Fußball spielen oder zumindest nicht mehr professionell. Und wenn dann meine Kinder, also irgendwann hoffentlich Kinder, wenn ich denen dann so erzähle von denen, dass das so die größten aller Zeiten waren in unserer Zeit, kann ich einfach sagen, dass ich gegen beide gespielt habe. Voll krass, oder?
Ja.
Also, das ist schon heftig, irgendwie.
Du hast Ronaldo gerochen.
Ja, Spielertunnel hat es nachdem sein Parfüm gerochen, aber wie? Aber es war ein gutes Parfüm.
Hast ihn aber leider nicht gefragt, wo es her ist.
Nee, aber ich habe mir sein Trikot dann nach dem 4. Mal spielen gegen ihn geholt.
Mein saurer Moment hat was mit deinen Cousinen zu tun. Sauer.
Ja, genau, weil der saure Moment betrifft zwei meiner Cousinen.
Genau, es geht um MECFS. Deine Cousine hat dir letztens eine Nachricht geschrieben und ja, wir haben schon lange quasi gewusst, dass sie nach einer Corona-Erkrankung und einem weiteren Virus, das pfeiferische Drüsenfieber, ja sehr gestruggelt hat mit ihrer Gesundheit.
Also wirklich krass, nur noch im Bett gelegen ist und keine Kraft gehabt aufzustehen.
Und das Krasse ist, dass sie jetzt eigentlich dieses Jahr Abitur gemacht hätte und das natürlich jetzt nicht schafft. Und ja, MECFS, ihr kennt es wahrscheinlich oder einige von euch unter dem chronischen Fatigue-Syndrom. Fatigue heißt ja müde oder ermüdet und es ist quasi eine Krankheit, die ausgelöst wird durch einen Virus, eben ja in der jetzigen Zeit häufig auch durch Covid-19 ausgelöst. Eine Krankheit, wo man dann quasi auch echt arbeitsunfähig werden kann und ja, manchmal sogar bettlägerig wird, also nichts mehr machen kann. Und ja, mittlerweile soll das so um die 400.000 Menschen in Deutschland betreffen. Und obwohl die Krankheit die Lebensqualität so krass einschränkt, wird man manchmal nicht ernst genommen, wenn man zum Arzt geht. So auch deine Cousine, ja, die von Arzt zu Arzt zu Arzt gehen musste, bis man halt dann ja sie ernst genommen hat bis und ihr auch eine Diagnose gegeben
genau,
hat.
Genau, bis man das auch festgestellt hat. Also ganz viele wissen auch einfach noch nichts davon oder es wird viel zu wenig oder es befindet sich noch in der Forschung und so zu dieser Erkrankung und dadurch wusste sie auch ganz lange nicht oder wussten beide ganz lange nicht, was sie denn überhaupt haben.
Genau, und ich glaube, man kommt sich dann als Betroffener auch oft komisch vor, weil man denkt, Mann, ich habe keine Diagnose. Dann oft wird dann auch gesagt, das hängt mit der Psyche zusammen. Das ist leider oft auch eine Fehldiagnose. Das heißt, ich soll euch auch euch Hörern, wenn ihr betroffen seid oder denkt, ihr seid betroffen, Mut zusprechen von deinen zwei Cousinen und sagen, dass es ernstzunehmend ist. Und wenn ihr denkt, dass ihr das chronische Fatigue-Syndrom habt oder an einer anderen Form von Long-Covid leidet, geht zum Arzt, seid konsistent und ja, hört nicht auf, quasi auch euch darüber zu informieren. Deshalb machen wir euch auf jeden Fall einen Link in die Folgenbeschreibung, wo die Krankheit nochmal erklärt wird und wo ihr euch dann auch hinwenden könnt. Das war uns ein Anliegen. Und auch das deiner Cousine, das mit euch zu teilen, weil es ja wirklich krass ist, dass sogar zwei deiner Cousinen davon betroffen sind,
ja,
und beide im Bett liegen und eine ist 17 Jahre alt und deine andere Cousine ist, glaube ich, schon über 30. Und beide Leben beeinflusst und beeinträchtigt das so stark, dass sie halt ja eigentlich nicht mehr so weiterleben können wie davor.
Ja, also aktuell auf jeden Fall. Ich weiß nicht, oder wir hoffen natürlich alle, dass es ihnen wieder besser geht. Und es ist ja auch immer so ein bisschen auf und ab dann. Aber genau, uns war das wichtig auch, dafür Aufmerksamkeit zu generieren, weil ich zum Beispiel auch noch nie was davon gehört hatte, bevor sie, meine Cousine, mir eben das geschickt hat und mir das auch mal ausführlich quasi, ja, also ich mich ausführlich darüber informieren konnte dann mit den Links, um überhaupt mal darüber zu erfahren, weil ich habe darüber noch nie irgendwo einen Bericht gelesen oder einen Fernsehbericht gesehen oder sonst was. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass viele Leute auch, die eben nicht wissen, was sie haben, irgendwie einen Anker sehen oder vielleicht eine Möglichkeit sehen, dass sie das haben, um quasi damit dann auch zu den Ärzten gehen zu können.
Genau, und daran zu arbeiten. Und dass natürlich auch, wenn viele Leute davon wissen, die Forschung angetrieben wird, damit ja man Lösungen findet oder das vielleicht sogar vermeiden kann.
Ja, ist ja auf jeden Fall auch extrem wichtig. Ja.
Ein bisschen schwer.
Das ist ein schwerer Schluss, aber wichtiger Schluss.
Genau, und ich fand die Folge trotzdem heute richtig schön.
Ja.
Das erste Mal, können wir so festhalten, gab es keinen Stress vor der Aufnahme.
Das stimmt.
Nur das ist richtig schön. Das
einzige Mal, wo du sauer warst, war, wenn ich mit meinem Bart das Mikro berührt habe.
Falscher Podcast, wir sind hier nicht ASMR.
Na gut,
hier
Leute.
Extra süß-sauer.
So sieht's aus. Wie immer, zum schlechtesten Zeitpunkt, denkt dran.
Nee, komm, das können wir nicht durchziehen. Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid?
Ja.
Weimons.
Ihr wisst Bescheid,
was ihr tun müsst.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Jetzt können wir eigentlich noch eine aufnehmen.
Nee.
Sind wir gerade so im
Wann
Flow?
Soll ich was essen?
Hast du nicht vorhin gesagt, du hast Bauchschmerzen?
Ja, aber jetzt habe ich da langsam wieder Hunger.
Du bist der einzige Mensch, der den ganzen Tag essen
Außerdem könnte. Haben wir endlich wieder Internet. Wir können jetzt auch einfach mal ein bisschen Netflix schauen oder so.
Das ist eine gute Idee. Jetzt haben wir ja schon lange miteinander geredet.
Ja, reicht
wieder.
Reicht
wieder. Anschweigen.